Willkommen bei Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Kerstin Zippe und bin zuständig für die Werbung für die internationalen Mobilitätsprogramme der Universität. Sie stehen sowohl Studierenden als auch Lehrkräften und Mitarbeitenden offen. Ich erkunde für Sie die verschiedenen Themen rund um den Auslandsaufenthalt. In unserer heutigen Folge berichtet uns Elisabeth Maisgeier sozusagen live aus Südkorea. Dort ist sie nämlich bereits seit Februar diesen Jahres. Und Frau Maisgeier studiert Soziologie, Psychologie, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Kommunikationswissenschaften und hat das Sommersemester an der Chung-an-Universität in Seoul verbracht und wird das Wintersemester an der Dongduk-Frauen-Universität verbringen. Die ist ebenfalls in Seoul und ich würde sagen, alles Weitere erzählt sie Ihnen selbst. Hallo Frau Maisgeier, freut mich sehr, dass es mit unserem Gespräch geklappt hat. Und jetzt sind wir natürlich ein paar Zeitstunden und Kilometer natürlich sowieso voneinander entfernt. Wie spät ist es denn gerade bei Ihnen?
Bei mir ist es gerade 22.22 Uhr.
Ja, bei mir 15.22 Uhr, genau. Das sind also 7 Stunden Unterschied und der Tag damit bei Ihnen ja so gut wie vorbei. Vielleicht fangen wir auch damit gleich mal an. Was haben Sie denn heute so gemacht? Beziehungsweise wie sieht ein ganz normaler Tag bei Ihnen in Korea aus?
Also zurzeit ich habe einen Nebenjob und da gehe ich früh meistens hin, so gegen um 9 und mache das bis Mittag und danach mache ich meine Online-Kurse, weil zurzeit sind noch Online-Kurse. Ab dem Oktober soll sich das hoffentlich ändern mit unserer schnell fortschreitenden Geimpftenzahl. Genau. Und das war es eigentlich wegen der neu etablierten Social Distancing-Regeln, die wir hier haben. Kann man nicht sehr viele Leute treffen. Und viele der jüngeren Leute sind noch nicht vollständig geimpft. Deswegen bleibt man dann eher zu Hause.
Okay. Als nächste Frage gleich mal noch zum Aufenthalt in Korea. Waren Sie denn schon mal vorher in Korea? Was waren die ersten Eindrücke und hatten oder haben Sie einen Kulturschock?
Also ich war vorher noch nicht in Korea. Das ist mein erstes Mal hier. Und meine ersten Eindrücke waren sehr limitiert wegen der Quarantäne. Aber nach der Quarantäne war es eigentlich ganz okay, weil ich viel über das Land gelesen habe, viel Research Paper. Und ich hatte sehr, sehr viele Freunde schon, die mich so ein bisschen darauf vorbereitet haben, wie die Leute hier so sich verhalten. Und meine beste Freundin ist auch hier und die hat mir auch immer so ein bisschen geholfen. Deswegen gab es eigentlich keine großen Kulturschocks. So, es waren dann immer mehr so, irgendwann zwischendrin war ich dann so, okay, das ist ganz schön komisch. Ich glaube, die größte Sache ist so, dieses, ich schreibe dir nachher oder wir gehen mal Mittagessen und das wird niemals passieren. Ja, sonst eigentlich eher weniger oder mehr so ein komisches, okay, aber naja.
Okay, es ist also nicht unbedingt einfach, Leute kennenzulernen.
Schon.
Aber vielleicht haben Sie da auch ein paar Tipps für uns. Ich weiß, Sie sind ja auch in einige Freizeitaktivitäten eingebunden. Und Sie sagten vorhin schon mal, darüber kann man auch Leute kennenlernen. Vielleicht wollen Sie dazu was sagen, was Sie machen. Und ja.
Na klar, also zuerst mal ist es, glaube ich, ganz gut, die Uni Jena bietet sehr viele so Stammtische an, für Sprachen ganz, ganz viele. Da war ich vorher in Jena und da habe ich ganz, ganz viele KoreanerInnen kennengelernt, aus verschiedenen Teilen und bin einfach mit denen befreundet gewesen. Das war jetzt auch ohne Intention oder so, ich bin jetzt nicht mit denen befreundet, die helfen mir dann so. Das ist dann sehr natürlich einfach passiert. Und das hat auf jeden Fall geholfen, schon Leute zu kennen. Und dann bin ich primär durch meine beste Freundin in die Uniclubs dort gekommen. Aber da muss man auch ehrlich sagen, viele Uniclubs nehmen keine Ausländer an oder AusländerInnen an. Oder man muss Koreanisch sprechen. Selbst wenn ein Club AusländerInnen annimmt, dann heißt das nicht unbedingt, dass viele Leute dort Englisch mit einem sprechen. Also ich glaube, das Wichtigste in den Uniclubs ist, man muss schon einfach zeigen, dass man sehr, dass man es sehr da möchte, dass man sehr viel Teil dieses Clubs sein möchte und man muss sich sehr dafür interessieren. Und dann merken die anderen auch so, okay, das ist jetzt nicht einfach nur jemand, der kurz hier ist und dann einfach wieder geht und das einfach nur so zur Belustigung macht, sondern hier, die sind da wirklich sehr ernst und das ist sehr wichtig für die. Und das ist schon wie so eine kleine Familie. Aber die Leute, die man kennenlernt, das sind wirklich aus meiner Erfahrung natürlich raus sehr, sehr nette Leute. Dann gibt es natürlich immer noch die anderen Austauschstudierenden hier, die natürlich auch dann primär Dinge unternehmen, weil die Studierenden hier sind ja dann sehr auf, ich studiere. Und für die Austauschstudierenden kann man dann eben ein paar Ausflüge machen, in andere Städte reisen. Dafür bietet sich Korea eigentlich sehr gut an, dadurch, dass es relativ klein ist und sehr gut vernetzt. Da kann man dann sehr viel machen. Und da lernt man dann auch Leute kennen, in der Bar oder ich weiß, dass ein paar in Clubs welche kennengelernt haben. Und der um die Tungang gibt es auch viele, viele Restaurants und gute Bars, in der sowohl KoreanerInnen als auch Austauschstudierende unterwegs sind.
Ja, also gibt es doch so einige Möglichkeiten zu diesen Uni-Clubs nochmal. Was sind denn da, was können Sie da Beispiele nennen, was es da gibt?
Also die Thematiken sind eigentlich total groß hier. Ich kenne jetzt nur es gibt sehr viele religiöse Clubs zum Beispiel, es gibt Debattierclubs und Englischclubs. Und dann primär gibt es so Sportclubs. Also ich bin zum Beispiel im American Football Club oder gibt es auch Basketball, aber ich spiele kein American Football. Das Gute hier meiner Meinung nach ist, dass die Clubs so etabliert sind, dass die Clubs Manager haben oder ManagerInnen und die sozusagen einfach den Club so ein bisschen managen und das mache ich. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man ist halt Teil des Clubs und man macht etwas für den Club. Zum Beispiel ich nehme Videos auf, lade die hoch, ich für den Instagram und den Facebook, die Facebook-Seite und ich mache YouTube-Videos für den Club oder wir organisieren etwas. Die anderen ManagerInnen sorgen dafür, dass wir zum Beispiel einen Platz zum Trainieren haben gerade oder solche Dinge. Da ist man halt auch Teil des Clubs. Man muss keinen Sport machen, um in einem Sportclub zu sein. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Super, bietet also viele Möglichkeiten. Okay. Und vielleicht mal doch noch zu den Unikursen selbst. Weil können Sie da was zu sagen? Auch so, was sind denn so die größten Unterschiede zu Deutschland? Jena vielleicht?
Also ich glaube, das Erste, was man auch sagen sollte, ist nur, weil in der schönen Excel-Tabelle, die man bekommt, steht, oh, der Kurs ist da und der ist auf Englisch, heißt das erstmal nicht, dass der Kurs wirklich stattfindet und auf Englisch ist. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen KoreanerInnen verstehen, die sagen, okay, der Kurs ist primär von KoreanerInnen belegt und die Lehrmaterialien sind auf Englisch und der Kurs ist aber auf Koreanisch und man kann das managen. Ich tue das gerade, das ist wirklich machbar, keine Angst. Und sonst ist es eigentlich sehr oft so, ich bin das aus Jena sehr gewöhnt, dass ich Seminare habe, in denen wir einen Text lesen und danach wird diskutiert über den Text. Und hier ist es mehr so ein Vorlesungsstil, so ein interaktiver Vorlesungsstil, würde ich es mehr so sagen, habe ich bis jetzt mal erfahren. Ich kann das jetzt nicht wirklich sagen, weil ich habe eigentlich nur Online-Kurse gemacht, aber selbst die waren mehr so ein Vorlesungsstil mit so ein paar Fragen zwischendrin oder man konnte in den Zoom-Chat schreiben und da das diskutieren. Das hat ganz gut geklappt, aber ich präferiere so ein bisschen diesen einfach nur hier ein Text und jetzt redet darüber Stil und nicht so dieses strenge, so ein bisschen wie Schulunterricht hat, fühlt sich das so ein bisschen an, aber halt dann eben mit universitären Themen. Das ist so das, was ich so erlebt habe.
Sie sind ja während Ihres Aufenthalts an zwei verschiedenen Universitäten und sind jetzt aktuell an der Dongduk Frauenuniversität. Ja, wie kommt es eigentlich dazu? Was waren denn die Beweggründe?
Also eigentlich sollte ich im Sommer 2020 an die Chungang gehen und hätte dann in der Theorie vom Wintersemester und dann rein theoretisch ins Sommersemester verlängern können. Die Möglichkeit gibt es ja, weil es das gleiche akademische Jahr ist. Und da hatte ich mit der Frau Friesleben gesprochen, die meinte dann, ja, okay, das passt alles, kann man dann machen. Und dann war das wegen der Pandemie einfach ein bisschen zu kurzfristig. Und ich dachte mir dann, okay, das ist jetzt einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt mitten in der, also ich nicht der Anfänge der Pandemie, aber das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und vielleicht soll es auch einfach gerade nicht sein, habe ich mir gedacht. Und ich habe das dann einfach angenommen. Und mit der Frau Friesleben, die ist meiner Meinung nach sehr, sehr nett gewesen, hat sehr gut kommuniziert mit mir, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und habe dann mit ihr abgesprochen, dass ich das einfach für das Sommersemester nochmal neu nominiert werde, dann im Sommersemester kann. Und dann habe ich einfach gefragt, okay, weil, sind wir ganz ehrlich, ein halbes Jahr ist sehr, sehr kurz, um einfach hier alles so ein bisschen zu sehen. Und vielleicht hat man sich auch erst nach 4 Monaten eingelebt und muss man schon wieder zurück. Und dann habe ich mit der Frau Friesleben einfach gesprochen, welche Möglichkeiten ich habe, länger zu bleiben, ob ich einfach verlängern könnte. Und dann meinte sie, das geht nicht, weil im Sommersemester in Deutschland das akademische Jahr zu Ende ist. Und dann dachte ich, okay, Begründung, Punkt. Und sie meinte dann aber, okay, aber was du machen kannst, ist, du kannst dich nochmal bewerben einfach bis zum Januar, das ist möglich. Machst einfach noch eine Bewerbung und das geht dann halt seinen Gang. Und da war dann dieses, okay, Soziologie habe ich eigentlich fast fertig und ich schreibe dann rein theoretisch nur noch meine Bachelorarbeit. Und warum nicht einfach das Praktikum machen an der Tongdok? Warum nicht? Bietet sich an. Ich kann hier bleiben, ich kann in Seoul bleiben. Das war mir sehr wichtig, weil in Seoul findet so ein bisschen alles statt. Zum Beispiel die Chonnam, die dritte Universität, ist auch in einer großen Stadt, aber es ist halt nicht Seoul. Und ich hatte hier so ein bisschen Fuß gefasst. Genau, und dann dachte ich mir so, okay, wir können das Praktikum machen. Warum nicht?
Okay. Gut, das heißt, Sie belegen jetzt auch gar keine Kurse mehr, ne? Ist das richtig?
Doch, auch. Also der Vertrag der Uni sieht es auch vor, dass man trotzdem Kurse belegt. Und ich habe mir dann einfach so ein bisschen gedacht, okay, die Hongdok hat auch nicht so viele englische Kurse. Das liegt an der Größe der Uni. Also die Uni hat so 7500 Studierende. Das ist jetzt nicht so groß. Die Chung ist so mit Jena vergleichbar.
Ja.
Aber ich dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt 3 Kurse ungefähr belegen muss, dann kann ich jetzt einfach mich bunt durchmischen. Und die ganzen Sprachkurse sind primär auf Englisch. Das heißt, man kann ja an der Tongdok jetzt speziell dann trotzdem Japanisch, Chinesisch, ich belege Französischkurs, man kann natürlich Englisch-Konversations- und Deutsch-Konversationskurse machen, das ist eigentlich ganz cool. Und sonst habe ich eigentlich nur mit dem ProfessorInnen geschrieben und war dann so, hey, wären die Kursmaterialien auf Englisch, ist die Prüfung auf Englisch und ich würde es in Kauf nehmen, einfach den Kurs auf Koreanisch zu hören und dann einfach im Buch zu lesen und den Kurs so zu machen, wenn mich das Thema interessiert. Und es gibt auch, die Tongdok hat sehr viel so für Kunst und Instrumente, Tanzen, solche Dinge. Und ich glaube, das ist dann auch mehr so, vielleicht kann man das auch einfach ohne Sprache handeln. Ich glaube da schon dran. Ich habe es auch geschafft, mich hier ohne große koreanische Kenntnisse zurechtzufinden. Also es hat sich einfach sehr gut angeboten, auch durch diese Partnerschaft, die Universitäten haben. Bei der Chungang weiß ich nicht so ganz, ob das geklappt hätte, weil die doch schon sehr groß ist und ich glaube, das Deutsch Institut dort, weiß ich nicht. Aber die Chungang war da sehr, sehr offen und der Mentor, den ich bekommen habe, er ist eigentlich Deutscher und er ist aber schon sehr, sehr lange hier und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass das nicht in diesem, die Chungang ist also wir nennen das selber mal so eine der 10 Top-Universitäten programmiert. Und die Tongdok ist ein bisschen kleiner, ein bisschen nicht so ernst, sage ich mal. Also das Verhältnis von ProfessorInnen und Studierenden ist meiner Meinung nach, also es basiert halt sehr auf dieser Altersstruktur, die es in Korea gibt, aufgrund der Geschichte und Kultur hier. Und ich war eigentlich sehr froh, dass es ein bisschen kleiner gehalten ist. So, das gibt noch mal so ein bisschen mehr so dieses, was man so aus Deutschland gewöhnt ist, eigentlich mit. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt mal so im letzten Monat Revue passieren lasse.
Möchten Sie vielleicht auch was zu dem Praktikum erzählen, was Sie so machen?
Jetzt an der Tongdok das?
Genau.
Ja, das gehört zum Deutsch als Fremdsprachestudium dazu, wie eigentlich bei jedem Bachelor of Arts. Gibt es ein Pflichtpraktikum im Hauptfach und Deutsch als Fremdsprache bietet sich dann ein bisschen an, das im Ausland zu machen und halt Deutsch zu lehren. Und ich habe das große Glück, dass ich einen Mentor an der TomDoc bekommen, einen Deutschen, der Kurse macht. Und der macht 3, 4 Kurse und ich habe mich für einen Kurs, also ich musste mich einschreiben für den Kurs. Und ich hospitiere einfach in dem Kurs, ich mache Protokolle und Herr Wagenschütz gibt mir auch die Möglichkeit, einfach ganz normal am Kurs teilzunehmen. Und ich, so aus meinem Gefühl raus, motiviert es auch ein bisschen die Schüler, die Studierenden, weiter ein bisschen mitzumachen. Und ich habe jetzt die Woche so angefragt, ich habe erst den Herrn Wagenschütz gefragt, kann ich auch mal in ihre anderen Kurse einfach teilnehmen? Ein bisschen andere, so andere Atmosphäre, wie ist der Kurs? Das ist ja auch immer ein anderes Curriculum, was man durchgeht und so. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, vielleicht kann ich auch einfach mal einen Kurs hospitieren, der, also weil nur Herr Wagenschütz macht Kurse auf Deutsch, die anderen sind alle auf Koreanisch, das müssen wir nicht hinterfragen, wie ein Deutsch-Major auf Koreanisch funktioniert. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, so an sich die Struktur des Unterrichts und wenn, es ist ja hospitieren, ist mehr so die Struktur, was für Aufgaben sind es, was macht der Lehrer, was machen die Lehrpersonen, was machen die Studierenden. Und ich glaube, das kann man machen, wenn man sich einfach wirklich hinsetzt und zuhört. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist denn mit den anderen Kursen, die von koreanischen Lehrpersonen gehalten werden? Wie sind die so? Und dann habe ich einfach nachgefragt. Die Koordinatorin hier an der TomDoc ist super, super nett. Die arbeitet sehr viel zu. Die beantwortet meine E-Mails innerhalb von 2 Stunden und die hilft mir total. Der habe ich auch gesagt, Frau Park, ich kann nicht so gut koreanisch. Und dann schreibt sie halt für mich den Professoren zum Beispiel und sagt, kann sie teilnehmen? Und dann sagt sie mir sofort, ja. Nimm teil, schreib ihm einfach oder ruf das Institut an und dann könnt ihr es absprechen. Und das geht super schnell. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr cool, einfach, dass die Kommunikation so gut funktioniert und das motiviert auch nochmal mehr, dann an den Kursen teilzunehmen. Ich glaube, bei solchen Sachen muss man dann einfach so ein bisschen über seinen Schatten springen und nicht diese Angst haben, so, oh mein Gott, der Kurs ist auf Koreanisch. Sondern man muss da so ein bisschen vertrauen, dass es einfach so klappt und das einfach so versteht. Und man tut es. Man versteht so viel einfach nur vom Bilder angucken oder die Person einfach angucken oder einfach so. Das, also Kontext verstehen funktioniert auch ohne große Kenntnisse.
Genau, und überhaupt das Hören auch, das Aufnehmen zu lernen. Und
ja, und sehr oft sind im Koreanischen einfach englische Begriffe oder die Folien, sie haben deutsche Begriffe drin und dann weiß man einfach, wo man gerade irgendwie ist und das klappt. Also da muss man so ein bisschen, glaube ich, einfach reinkommen und man muss ein bisschen so öfter Koreanisch hören, dafür bieten sich zum Beispiel die Uniclubs an, dass man einfach sehr viel hört.
Vielleicht mal noch zum Thema Essen. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Ich habe kein Lieblingsessen, obwohl, also ich habe an sich kein Lieblingsessen hier. Ich gehe gerne mit meinen Freunden Fleisch essen, also das ist so ein sehr wichtiger Teil hier, finde ich. Also es gibt sehr viele, das nennt sich so sind einfach so kleine, also Korean Barbecue ist, glaube ich, der Begriff, den man so verwendet. Meistens gibt es dort Schweinebauch und ganz viele Beilagen und man trinkt zusammen und das ist einfach eine sehr, sehr tolle Atmosphäre, die da entsteht und das mag ich, glaube ich, am meisten daran, essen zu gehen. Und sonst essen wir sehr viel koreanische Sachen, weil das einfach sehr, sehr leckeres Essen ist. Ich hatte schon Austauschstudierende, die immer waren, oh mein Gott, ich muss jetzt Western Food, westliches Essen essen, wo für mich einfach nicht der Charme drin liegt, wenn ich mich jetzt jeden Tag zu, keine Ahnung, McDonald's, KFC setze und dann einfach das esse. Und hier gibt es sehr viele Dinge. Ich würde es jetzt nicht unbedingt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, VeganerInnen empfehlen oder VegetarierInnen empfehlen, hierher zu kommen, weil wirklich eigentlich fast alles ist auch Knochenbasis, Anchovy, also kleine Fische, Fleischbrühen. Ich meine, wenn man Geld hat, lebt man hier super vegetarisch und vegan. Aber dann braucht man echt Geld. Und das ist wirklich sehr schwierig. Und ich weiß, dass immer so ein bisschen argumentiert wird, ja, die Kultur und alles. Und ich kenne da beide Seiten. Aber es ist einfach schwierig, Essen zu finden, wenn man keine Küche hat, sozusagen. Also wenn ich vegetarisch, vegan esse, dann meistens zu Hause, wenn ich selber koche. Aber draußen essen zu gehen, was hier primär die Sache ist, dass man irgendwo essen geht in der Kantine irgendwo oder irgendwas in so einem 24-Stunden-Convenience-Store holt, sozusagen. Da findet man eben nicht wirklich Sachen, die vegetarisch oder überhaupt vegan sind. Das ist einfach wirklich schwierig. da muss man sich einfach ein bisschen, entweder man sagt halt, okay, ich mache das trotzdem, ich kümmere mich dann einfach drum, wenn man das möchte. Man muss das einfach, sag ich mal, akzeptieren gerade, dass das hier gerade so ist, wie es ist, sozusagen. Und es ist auch ein großer Teil so der, ja, Sachen, die man macht einfach. Es ist sehr, sehr normal einfach. Zum Beispiel nach dem Uni-Club, dass wir einfach im Moment splitten, also machen wir dann Gruppen und wir sagen, okay, vier nach da, vier nach da, vier nach da, nach den Regeln halt, muss man sich dran halten. Aber es ist einfach sehr normal, nach dem Training gehen wir halt entweder Fleisch essen oder wir gehen eine Suppe essen, da ist dann Fleisch drin oder sie ist das Fleisch gemacht. Und das dann, sonst, wenn man halt sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause, dann ist es halt auch mehr so, okay, sie möchte nicht Teil des Clubs sein. Das ist halt schon so ein bisschen schwierig, sage ich mal.
Verstehe, das gehört dazu.
Genau.
Ja, mit Essen und auch den Clubs waren wir jetzt auch so ein bisschen schon bei den kulturellen Unterschieden. Wollen Sie dazu noch was sagen? Also kann man das überhaupt in Kürze irgendwie rüberbringen? Also, oder was ist Ihnen denn so aufgefallen, so was so ganz besonders ist, was Sie gut finden oder woran Sie sich vielleicht noch immer nicht gewöhnen können oder so?
Ich kann mich an sehr viele Dinge, was heißt nicht gewöhnen? Also ich, für mich ist es so, ich sehe das einfach und denke mir so, okay, komisch erstmal, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt Dinge, an die ich mich nicht wirklich gewöhnen kann. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist, glaube ich, kulturell ist diese starke Altersstruktur im Koreanischen. Die ist nicht nur so in dem Sozialen drin, sondern auch in der Sprache. Also das Koreanische hat, wie das Japanische ähnlich, so Wörter für eine Person, die zum Beispiel älter oder jünger ist. Und dann ist das auch mehr nach Geschlecht zum Beispiel geteilt. Und am Anfang, ich finde es jetzt immer noch ein bisschen schlimm, diese starke Altersstruktur, also zum Beispiel dieses, wenn wir zu unserem Trinken gehen mit den sehr alten, was ist sehr alten, also Ende, Anfang 30, sage ich mal, Footballspielern, die sind dann schon darauf bedacht, dass zum Beispiel ich beide Hände nehme, wenn ich das Glas halte und sie einschütten oder ich muss einschütten, weil ich bin jünger. Also es wird dann schon von mir erwartet. Es wird von mir erwartet, dass ich das Besteck hinlege und Trinken einschenke zum Beispiel. Und da muss man sich, glaube ich, mehr so dran gewöhnen. Manchmal denke ich mir so, okay, man muss jetzt nicht unbedingt so krass das Alter raushängen lassen. Manche wollen das, das ist einfach so eine Sache, da muss man dann einfach mit klarkommen. Das hört sich ein bisschen blöd an. Aber ich habe mich sehr, sehr schnell dran gewöhnt, dass zum Beispiel jüngere Mädchen mich mit dem Wort ansprechen, das man hier benutzt, das nennt sich Onni, also die nennen mich halt einfach Ellie Onni, daran habe ich mich gewöhnt, oder die Jungen im Footballteam sagen zu mir meiner besten Freundin Nuna, das sagt man halt so, oder ich nenne die anderen entsprechend ihres Titels, sage ich jetzt einfach mal, und so ein bisschen gehört das auch dazu, und wenn man zum Beispiel dann im Koreanisch, also ich benutze das nicht, wenn ich zum Beispiel Englisch rede oder Deutsch, ich benutze das, wenn ich Koreanisch rede, also es muss so ein bisschen passen, ansonsten fühlt sich das für mich einfach nicht richtig an. Ja, aber das ist so das Größte, dieses Alterssystem, sage ich einfach mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, ich kannte das schon. Also mir war das bekannt. Und vielleicht sich einfach ein bisschen mal, liest man sich die Wikipedia-Seite durch und dann kennt man so ein paar Sachen schon. Das reicht, glaube ich. Einfach so ein paar Sachen, die man so mal gehört hat. Das hilft, glaube ich, ganz gut.
Okay. Vielleicht noch mal die Frage, warum Sie sich eigentlich für Südkorea entschieden hatten, für einen Auslandsaufenthalt, nicht irgendein anderes Land.
Also ich lerne seit, was heißt ich lerne? Ich habe in meinem zweiten Semester angefangen, bei Frau Flügel den Koreanischkurs zu belegen, weil ich koreanische Medien konsumierte. Und wenn ich ehrlich bin, ich mag es nicht, Untertitel zu lesen. Und ich finde, bei solchen Übersetzungen geht sehr, sehr viel verloren, von wie die Sprache sich ausdrückt. Und dann dachte ich mir, okay, wir lernen jetzt einfach Koreanisch. Und dann habe ich dort Freunde kennengelernt und die Kultur war super interessant. Also auch so, ich studiere Soziologie. Die Gesellschaft hier ist für mich das Forschungsfantasieland. Also das ist wirklich total krass. Und ja, ich habe dann einfach Freunde kennengelernt und war dann so, okay, warum. Also ich würde gerne ins Ausland und ich würde gerne irgendwie für mein Studium auch gerne neuere Dinge kennenlernen, wenn das Sinn ergibt, das zu sagen. Also zum Beispiel Soziologie ist halt primär eurozentriert von den Theorien her, weil das eben auch in Europa entstanden ist und Amerika hat auch sehr viel Einfluss und das sind so die primären TheoretikerInnen, die man dann auch hat. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht kann ich da auch einfach mal so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel bekommen und vielleicht ist das auch mal was ganz anderes. Und dadurch, dass ich halt Koreanisch gelernt habe, war ich so, okay, ich könnte jetzt nach Japan gehen, ich könnte nach China gehen, ich könnte nach Taiwan gehen, das bietet die Uni ja alles an, das ist super cool. Aber ich konnte halt so ein bisschen schon die Sprache und ich finde, das ist super wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen engagiert für vorher schon. Das ist meine persönliche Meinung, dass man einfach so ein bisschen schon was weiß. So. Und das ich finde, das zeigt so ein bisschen auch Respekt, meiner Meinung nach. Und dann dachte ich mir, okay, wir können nach Korea gehen. Und natürlich, ich wollte meine Freunde alle sehen. Und so ein halbes Jahr dann einfach hier zu sein, hat sich natürlich super angeboten, alle meine Freunde wiederzusehen. Vielleicht auch mal ein bisschen was Längeres mit denen zu machen. Ein paar koreanische Kenntnisse zu verbessern. Also ich nicht bestätigen und auch nicht widerlegen kann. Aber ja, das war dann so der Hauptpunkt eigentlich, dass ich meine Freunde alle wiedersehen wollte. Und dann mit dem Studium, das war auch ein sehr gutes Add-on, sage ich mal.
Hat also alles ganz gut gepasst. Okay.
Genau.
Schön. Was sind denn... Können Sie es runterbrechen auf drei Dinge, die man unbedingt mitnehmen muss, die unbedingt in den Koffer müssen mit nach Korea?
Deo. Deo. Richtig. Und zwar liegt das daran, dass KoreanerInnen aus biologischen Gründen nicht unbedingt sehr viel schlecht riechenden Schweiß produzieren. Das heißt, Deodorant ist hier sehr, sehr teuer. Deo. Sonnencreme ist hier auch sehr teuer. Also würde ich Sonnencreme empfehlen. Und sonst eigentlich nichts. Das meiste habe ich mir auch hier dann geholt. Wenn man so, für Mädels würde ich Hygieneprodukte empfehlen. Die sind hier auch nicht so etabliert, sage ich mal. Also da, das sind so die drei Sachen. Die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Sonnencreme, Deodorant und Hygieneprodukte für mich.
Okay, super. Gut auf den Punkt gebracht. Und zur Unterkunft vielleicht noch. Hatten Sie Ihre erste Unterkunft bereits von Deutschland aus organisiert oder erst vor Ort? Oder was würden Sie empfehlen?
Also die Touren gibt einem die Möglichkeit, ins Wohnheim zu gehen. Gerade ist die Situation eigentlich ein bisschen schwierig wegen der Pandemiesituation. Da sind nur die Hälfte der Zimmer belegt und die renovieren. Ich weiß, dass jetzt in dem Semester, von denen die jetzt gekommen sind, ich glaube, alle vier Leute wurden nicht angenommen, außer eine Person. Das sagen sie einem aber vorher. Das wird gesagt. Das ist wie in Jena auch. Einfach, wer reinkommt, kommt rein. Und wenn nicht, der nicht. Ich bin Gott sei Dank reingekommen. Ich durfte auch dort Quarantäne machen. Das war sehr toll. Und danach habe ich einfach der Tonok geschrieben und durfte dann in deren Wohnheim wechseln zu den Sommerferien. Und habe mich dann aber dazu entschieden, dass die Wohnheime hier, also ich habe einfach diese Erfahrung gemacht, das ist, glaube ich, ganz gut, auch an der Chungang am Campus zu leben, das ist richtig, richtig toll. Es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, die Uni hilft einem da auch, aber ich finde das Wohnheim hier ganz gut. Und jetzt gerade wohne ich in einem Apartment, ich wohne einfach in einem Apartment mit jemand anderem zusammen. Die Situation ist allerdings sehr besonders in Korea. Ich kann es jetzt finanziell niemandem empfehlen, sich hier ein Apartment zu suchen, weil die Deposits einfach enorm unvorstellbar sind. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, das Glück, ich darf in einem Apartment leben.
Okay, also die Kaution ist relativ hoch, meinen Sie?
Das ist enorm, also wirklich, das okay. Sind so, 5.000 Euro ist wenig. Und das ist dann meistens so ein Raum und mehr nicht. Aber das Wohnheim, ich finde, das Wohnheim ist für ein halbes Jahr, für ein ganzes Jahr, ist einfach vollkommen okay. Man macht auch eine Erfahrung, das gehört auch dazu. Man lebt am Campus. Das ist eigentlich voll cool, wenn ich ehrlich bin.
Gut, damit sind wir auch schon fast am Ende des Gespräches angekommen. Und eine relativ offene Frage hätte ich aber mal noch. Gibt es noch etwas, was Sie den Studierenden mit auf den Weg geben möchten, die sich für ein oder zwei Semester im Ausland entscheiden, sei es in Korea oder irgendwo anders?
Also ich würde euch aus meinem Herzen empfehlen, setzt euch vorher mit der Kultur auseinander, vielleicht mit den Leuten, lernt die Sprache. Und wenn es ein einfaches Hallo oder Danke ist, aus meiner Erfahrung, ich muss ehrlich sagen, ich fand es sehr respektlos von den Austauschstudierenden letztes Semester, dass sie einfach nach 3 Monaten nicht mal Danke sagen konnten, nicht mal Hallo sagen konnten oder einfach erwartet haben, vor allem hier in Korea, einfach, dass Leute Englisch können. Das sollte man nicht erwarten, das hat man nicht zu erwarten. Man ist in einem anderen Land, in dem die Amtssprache zum Beispiel hier Koreanisch ist und dann muss man eben einfach ein bisschen sich hier einfinden. Und das ist sowas, was ich, glaube ich, einen mitgeben möchte. Setzt euch einfach vorher auseinander, versucht hier wirklich nicht einen auf Urlaub zu machen, versucht es wirklich irgendwie ein bisschen alles zu verstehen, versucht vielleicht, ich habe ganz viele Geschichtskurse, Kulturkurse gemacht, das hat mir sehr geholfen und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet. Wenn es ums Essen geht, seid einfach offen, probiert alles aus, wirklich, es ist so, vielleicht hat man danach eine Chance verpasst, macht Freunde, geht in Uniclubs und zum Beispiel jetzt gerade auch, haltet euch an die Regeln, die die Leute hier haben und seid nicht sauer, wenn jemand sagt, okay, das darfst du hier nicht, weil das ist halt nun mal hier so, Punkt. Hier ist es gerade prima mit den Masken zum Beispiel, viele sind es gewöhnt, dass sie keine Masken mehr tragen, hier ist es halt immer noch so und viele werden dann böse. Es ist einfach so, okay, die Leute hier sind halt eher vorsichtig, mal abgesehen davon, dass die Luftqualität nicht gut ist. Aber solche Dinge, okay, seid da nicht böse, sondern denkt euch einfach, okay, ich bin in einem anderen Land und hier gelten andere Regeln. Ich muss damit jetzt leben. Ich lebe hier. Ja, das liegt mir sehr am Herzen. Seid tolerant, seid offen.
Super, dann danke ich Ihnen recht herzlich für die vielen Informationen, die wirklich sicher sehr hilfreich und interessant sind für alle die nach Korea gehen sowieso, aber auch im Allgemeinen. Und damit war es das auch schon mit der 12. Folge von Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Auslandsstudium benötigen, schauen Sie einfach mal auf unsere Website www.uni-jena.de/international und kontaktieren Sie uns gern per Telefon zu den Sprechzeiten oder per E-Mail. Die nächste Podcast-Folge erscheint dann im Dezember. Hören Sie gern wieder rein. Bis dahin viele Grüße und tschüss aus Seoul und Jena.
Genau. Alles klar. Tschüss.